Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Genau, und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Wenn ihr auch unter der Woche Börsen- oder Wirtschaftsnews von uns lesen möchtet, dann geht doch einfach mal auf unsere Webseite www.börse-global.de. Börse natürlich mit OE. Um ein Thema mal so ein bisschen für heute vorzugreifen, wir gehen heute, später allerdings im Podcast, nochmal auf die Kennzahlen und die Aktienanalyse ein. Dazu könnt ihr gerne von uns die internationale Dispositionsliste anfordern. Was steht auf dieser Liste drauf? Da sind ca. 1000 Aktien verzeichnet, wo wir die Kennzahlen für euch einmal auswerten. Erhalten könnt ihr die mit einer E-Mail an info@börse-global.de, auch hier Börse natürlich mit OE, oder über alle gängigen Kanäle wie Twitter oder auch Instagram. Gut, fangen wir einmal an mit dem Thema. In den letzten Wochen sind viele neue Zuhörer zu unserem Podcast dazugestoßen. Das freut uns natürlich wahnsinnig. Und wahrscheinlich erreichten uns auch aus diesem Grund vermehrt Fragen nach den Grundlagen und den Kennzahlen der Aktienanalyse. Natürlich wollen wir auf diese Fragen eingehen, das machen wir auch heute. Zuvor allerdings gibt es erstmal die gewohnte Einschätzung zur aktuellen Lage. Denn da sah es nämlich diese Woche extrem gut aus. Heißt das jetzt, dass wir über dem Berg sind und dass es jetzt nur noch bergauf geht?
Ja, scheint erstmal so, ne? Also wir haben an der Börse derzeit wirklich eine ich möchte jetzt nicht sagen euphorische Stimmung, aber eine sehr optimistische Stimmung. Und das ist letzten Endes das, was ich ja auch schon in den letzten Wochen immer wieder angeführt habe. Das, was die Unternehmen jetzt gerade durchmachen, was wir gesehen haben im ersten Quartal und was uns natürlich auch jetzt im laufenden zweiten Quartal an den Unternehmensergebnissen bevorsteht, das ist an der Börse längst abgehakt. Man guckt hier wirklich schon auf das zweite Halbjahr und auf 2021 und das wird schon angefangen in den Kursen einzupreisen. Hinzu kommt natürlich auch, dass es im Laufe der Woche entsprechende Meldungen gab, zum Beispiel aus Brüssel, dass hier ein mega großes Konjunkturpaket geschnürt werden soll. Wer das am Ende bezahlen soll, das weiß natürlich vorerst noch keiner. Mhm. Aber wichtig für die Börsianer ist ja letzten Endes erstmal, dass hier die Politik überhaupt Impulse gibt in den Markt. Und das spiegelt sich letzten Endes wirklich auch dann in den Aktienkursen und auch in den Indizes wieder.
Wir hatten ja in der vorletzten Folge darüber gesprochen, ob man dem Börsensprichwort Sell May and Go Away folgen sollte und im Mai seine Aktien verkauft. Du hattest damals gesagt, dass es dieses Jahr wahrscheinlich aufgrund der Corona-Krise alles etwas anders kommen könnte. So ist es jetzt auch gekommen. Wie sieht es denn nun mit den nächsten Monaten aus?
Ja, also wie gesagt, Sell in May war in der Historie der Börse ja eigentlich relativ häufig ein sehr guter Rat, aber wir haben eine totale Sondersituation eben mit der Corona-Krise und auch diese ganzen Diskussionen darum, ob wir noch in einer Bärenmarkt-Rallye stecken, das hatten wir ja auch schon vor einigen Ausgaben thematisiert. Das ist vollkommen irrelevant inzwischen geworden. Also ich bin fest davon überzeugt, wir sind in einer neuen Rallye-Stimmung. Natürlich hat so eine Rallye, die als einziges Ziel eigentlich haben kann, auf die alten Höchststände zu führen, auch ihre Herausforderungen. Also das wird jetzt hier nicht nahtlos nach oben weitergehen. Mhm. Wir haben auf der einen Seite technische Herausforderungen, zum Beispiel beim DAX, die 200-Tage-Linie. Das ist ja im Prinzip ein technischer oder ein charttechnischer Indikator, der die Kurse also die Durchschnittskurse der letzten 200 Tage darstellt. Und das ist gerade für Charttechniker eben immer so ein Knackpunkt, weil es so den längerfristigen Trend darstellt. Und beim DAX haben wir diese 200-Tage-Linie derzeit knapp über 12.000 Punkte. Und aus meiner Erfahrung heraus kann ich eigentlich jetzt schon sagen, wenn die Stimmung so bleibt, wie es ist, wird dieser Angriff auf diese 200-Tage-Linie erfolgen. Ob es jetzt gleich im ersten Schwung auch da drüber gehen kann, muss man sicherlich abwarten, aber die Chancen sind relativ hoch. Aber auf deine Frage zurückzukommen, was erwarte ich jetzt für die nächsten Monate? Ja, da wird es sicherlich ein bisschen heikler werden, denn die Sommermonate sind ja meistens davon gekennzeichnet, dass viele Marktteilnehmer in Urlaub sind. Gut, durch Corona wird es wahrscheinlich so ausfallen, dass die meisten doch irgendwie zu Hause bleiben und dann vielleicht sogar ein bisschen verstärkter, wenn die Familie versorgt ist und im Garten sitzt oder einen Ausflug macht, vielleicht doch mal auf den einen oder anderen Terminal schaut. Also auch hier sicherlich ein bisschen ein Sonderjahr, aber grundsätzlich sind die Sommermonate meistens mit einer geringeren mit einem geringeren Handelsumfang gekennzeichnet. Das heißt unterm Strich, dass die Ausschläge der Aktien manchmal etwas willkürlicher ausfallen können, also etwas volatiler, schwankungsanfälliger. Aber ich glaube nicht, dass hier der Trend, den wir jetzt gesehen haben in den letzten Wochen und Monaten, dadurch jetzt wieder umgekehrt wird. Also diese Pessimisten, die jetzt davon sprechen, dass die Märkte nochmal auf ihre Corona-Tiefs zurückfallen oder sogar noch darunter. Also diese Einschätzung kann ich überhaupt nicht teilen. Wichtig ist jetzt über die nächsten Monate, also sprich über den Sommer, die eingefahrenen Gewinne zumindest abzusichern. Wir hatten ja auch schon mal über Stop-Loss geredet, also dass man sich gedanklich quasi ein Kurs unter dem aktuellen vorstellt, wo man sagt, okay, wenn die Aktie da drunter fällt, dann verkaufe ich erstmal und nehme meine Gewinne mit. Das ist nie verkehrt, also realisierte Gewinne sind eigentlich immer das Schönste. Aber grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass wir ein super Börsenjahr vom Tief aus gesehen noch bekommen werden.
Okay, dann lass uns an dieser Stelle jetzt doch gleich einmal in die Grundlagen reingehen. Wenn man sich mit den Aktien beschäftigt, dann stößt man ja immer wieder auf Kennzahlen, wie zum Beispiel KGV, KUV oder KCV. Ist die Ähnlichkeit dieser Abkürzungen Zufall oder steckt da etwa ein System dahinter?
Ja, eigentlich steckt schon ein System dahinter, da bist du schon auf der richtigen Fährte. Denn letzten Endes haben alle drei etwas damit zu tun, dass man bestimmte Fundamentaldaten, Gewinn, Umsatz, Cashflow, ins Verhältnis zum Aktienkurs setzt. Also wir haben ja, wie gesagt, KGV-Kurs-Gewinn-Verhältnis, also da wird der Gewinn des Unternehmens ins Verhältnis zum Aktienkurs gesetzt und so weiter und so fort. Also da steckt schon letzten Endes ein System und deswegen bilden diese drei Kennzahlen ja auch sowas wie eine Bewertungsgruppe, die man eigentlich nie außer Acht lassen sollte, wenn man sich mit einer Aktie beschäftigt.
Dann lass uns doch gleich mal beim KGV, also dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, bleiben. Was sagt das letztendlich aus und wie wichtig ist das für meine Anlageentscheidung?
Ja, also beim Kurs-Gewinn-Verhältnis geht es, wie gesagt, darum, dass man die Gewinne, die ein Unternehmen erwirtschaften kann, ins Verhältnis mit der Marktkapitalisierung oder dann halt heruntergebrochen auf die einzelne Aktie, eben auf den Aktienkurs bemisst. Das Interessante beim KGV ist letzten Endes, dass man hier quasi eine Aussage erhält, wie lange brauche ich denn in Jahren gerechnet, bis der Gewinn, den ein Unternehmen pro Aktie erwirtschaftet, den aktuellen Aktienkurs rechtfertigt. Unter der Idee, dass ich sozusagen 100% des Aktienkurses dann quasi über einen Gewinn dann halt erwirtschaften kann. Du merkst schon, diese Kennzahl heißt letzten Endes nichts anderes. Je günstiger, desto besser. Also je weniger Jahre ich theoretisch quasi darauf warten müsste, dass der Aktienkurs durch den Gewinn die Aktie verdient wird, desto besser ist es natürlich. Aber man kann das KGV nicht so komplett losgelöst von anderen Kennzahlen sehen.
Was muss man da beachten?
Es ist das KGV für sich genommen, kann einen wichtigen Hinweis geben, ob eine Aktie billig oder zu teuer ist. Also je länger ich quasi theoretisch warten müsste, also je höher das KGV ist, desto teurer erscheint diese Aktie. Aber natürlich kann ich das KGV für den einzelnen Wert nur dann wirklich bewerten, wenn ich ihn ins Verhältnis mit anderen KGVs setze, meistens das Markt-KGV. Nehmen wir mal die Allianz. Die Allianz, die kennen sicherlich die meisten unserer Zuhörer. Also ist der größte europäische Versicherungskonzern ein grundsolides Unternehmen. Vielleicht hat auch der eine oder andere seine Lebensversicherung oder seine Autoversicherung dabei. Und dieser Konzern wird mit einem KGV auf Basis der geschätzten Gewinne für dieses Jahr von derzeit 10,7 bewertet. So, 10,7 klingt erstmal ganz günstig. Jetzt muss man allerdings hier zwei Sachen beachten. Erstens, wie teuer war denn die Aktie in der Vergangenheit? Da sind wir momentan richtig gut unterwegs, weil der Durchschnitt der letzten 10 Jahre lag bei der Allianz auch nur bei 10,7. Also die Aktie ist in dem Sinne fair bewertet.
Okay.
Richtig spannend wird es dann aber, wenn ich sie ins Verhältnis zum Gesamtmarkt setze. Denn die Allianz, das weiß vielleicht auch der eine oder andere, ist Mitglied im DAX, dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer. Und der DAX hat derzeit ein KGV von 18. Und wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, 10, also oder knapp 11 zu 18, dann sieht man, im Verhältnis zum Gesamtmarkt ist die Allianz eigentlich recht billig. Und das ist zum Beispiel eine Grundlage für eine mögliche Anlageentscheidung.
Okay. Wenn man diese oder wenn diese Kennzahl auf Gewinnerwartungen basiert, ist da jetzt nicht die aktuelle Corona-Krise ein großes Problem?
Ja, das stimmt, das stimmt. Weil letzten Endes, gerade wenn man jetzt für dieses Jahr oder für die kommenden Jahre ein KGV berechnen möchte, dann muss man sich natürlich meistens auf die Schätzung der Analysten verlassen. Mhm. Und die sind zum Beispiel für dieses Jahr natürlich in der Regel recht pessimistisch. Das heißt, in der Regel wird es dazu kommen, dass die KGVs für dieses Jahr überproportional hoch erscheinen gegenüber dem normalen Durchschnitt. Deswegen lohnt es sich eigentlich, hier wirklich bei den 2020er Prognosen eigentlich so innerlich so ein bisschen einen Haken dran zu machen und lieber auf 2021 und 2022 zu schauen, weil das, glaube ich, derzeit ein besseres Bild abgeben könnte, ob eine Aktie wirklich zu billig ist oder zu teuer ist.
Okay. Jetzt sagtest du, dass wir die Kennzahlen immer so als Kennzahlengruppe betrachten müssen, ne? Und da ist ja das KGV und wir haben aber auch das KUV. Ja. Was wertet denn das KUV aus?
Ja, also Kursumsatzverhältnis. Also hier wird die Marktkapitalisierung zum Umsatz oder der Aktienkurs zum Umsatz je Aktie ins Verhältnis gesetzt. Hier gibt es eigentlich zwei Dinge, worauf man letzten Endes achten sollte. Wenn du ein Unternehmen hast, das zum Beispiel keine Gewinne macht, dann kannst du mit einem KGV nichts anfangen, weil es im Normalfall negativ ist. Also die Aussage ist letzten Endes gleich null. Deswegen kann man hier bei solchen Unternehmen eben das KUV zu Rate ziehen, weil es am Ende darstellt, wie denn letzten Endes insgesamt das derzeitige Geschäft überhaupt läuft, eben anhand des Umsatzes, dass man überhaupt eine gewisse Vorstellung hat. Ne? Wobei jemand immer sagen muss, an der Börse gibt es ja auch immer so gewisse Grenzwerte, wo man die letzten Endes so die Entscheidung nach links und rechts teilen, ist etwas billig, ist etwas teuer. Und beim Kursumsatzverhältnis ist es letztlich immer so ein bisschen die Marke von 1. Also wenn ein Unternehmen oder mit einem KUV unter 1 ist, dann gilt es eher als billig, weil der Markt nicht mal bereit ist, so viel dem Unternehmen an Bewertung zuzugestehen, wie es am Umsatz macht. Wenn es da drüber ist, ist es natürlich so, dass er den Umsatz entsprechend höher bewertet und entsprechend auch die Marktkapitalisierung höher ist. Hier gibt es so eine Grauzone zwischen 1 und 2. Wenn es da drüber hinausgeht, also über 2, über 3, da würde ich dann immer schon sagen, na, da gehen wir schon in die etwas teurere Ecke.
Okay. Ja, also, hast du da mal ein Beispiel für ein Unternehmen, was zum Beispiel viel zu hoch bewertet ist?
Naja, also das ist sicherlich eine ganz spannende Angelegenheit, wenn man, ich muss mal ganz kurz gucken. Wir haben hier Genau, zum Beispiel SAP ist der größte europäische Softwarekonzern, auch ein letzten Endes ein DAX-Unternehmen. Und hier haben wir zum Beispiel den Fall, dass das KGV, das ist auch schon extrem hoch, für dieses Jahr geschätzt mit 28. Mhm. Und jetzt muss man gucken, also die haben jetzt eine geschätzte Marktkapitalisierung für dieses Jahr, wird mal so Pi mal Daumen angenommen, von 133. Und der Umsatz wird mit knapp 28 Milliarden Euro natürlich immer angenommen. Und da haben wir ein KUV von derzeit rund 4,7. Also das ist schon eine ganz üppige Hausnummer. Allerdings muss ich sagen, bei SAP, SAP ist hier wirklich der ganz klassische Vertreter von Technologieaktien. Denn der Markt ist immer bereit, für Technologieaktien deutlich mehr zu bezahlen, als es beispielsweise für eine Daimler oder für eine Allianz oder für eine Münchner Rück der Fall ist, weil Technologieaktien im Normalfall eine wesentlich höhere jährliche Wachstumsrate sowohl im Umsatz als auch im Gewinn realisieren können. Deswegen ist der Markt bereit, hier auch mehr zu bezahlen, und deswegen gibt es auch ein deutlich höheres KUV. Aber man sieht schon, sowohl beim KGV als auch beim KUV, dass SAP hier zumindest kein billiger Wert ist.
Okay, dann bleiben wir doch einfach mal auch vielleicht bei diesem Beispiel, denn wir haben noch eine dritte Kennzahl im Bunde, und das ist der KCV, das Kurs-Cashflow-Verhältnis. Vielleicht gleich mal am Anfang, was ist eigentlich ein Cashflow?
Ja, also Cashflow kann man ganz einfach so definieren, das ist die Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen. Also das letzten Endes wirklich, was das Unternehmen durch seine Geschäftstätigkeit an Geld reinbekommt. Warum ist das so wichtig? Wenn man sich die Bilanz anguckt, da gibt es ja Firmen oder da gibt es ja, wie gesagt, viele Firmen, die haben ja die unterschiedlichsten Gewinnausweise. Also da gibt es den Gewinn vor Steuern und Zinsen, da gibt es den Gewinn vor Abschreibung, und dann gibt es dann auch noch den Nettogewinn, dann gibt es noch mitunter bereinigte Nettogewinne etc. pp.
Das wären dann, glaube ich, EBIT und EBITDA, oder?
Genau. Genau. Vollkommen richtig, ja. Und beim Cash, also, und aber diese ganzen Gewinne, die können halt durch bilanzielle Vorschriften, die werden eben anders berechnet. Da nehmen wir mal das beste Beispiel an. Du kaufst hier einen Computer für 10.000 Euro.
Unwahrscheinlich, aber wir nehmen es mal an.
Ja, oder also ein Unternehmen kauft halt einen richtig großen Super-Server für 10.000 Euro.
Okay.
So, das heißt, es muss erstmal 10.000 Euro bezahlen. Die sind weg, die sind ausgegeben. Und dann steht dann halt dieses Gerät dann irgendwo im Serverraum. Rein bilanziell ist es dann in der Regel so, dass dieses Ding über eine bestimmte Anzahl von Jahren abgeschrieben wird. Das heißt, du kannst als Unternehmen letzten Endes pro Jahr nur eine bestimmte Summe, nehmen wir mal einfach mal an, 2.500 Euro pro Jahr, dann ist das ganze Ding nach 4 Jahren abgeschrieben, 2.500 Euro als Abschreibung nehmen. Und nur diese Abschreibung ist im Prinzip gewinnwirksam. Also vermindert letzten Endes dein Gewinn. Wogegen du halt aber trotzdem vorher schon 10.000 Euro losgeworden bist. Deswegen, und das ist der Unterschied zwischen Cashflow und Gewinn. Also beim Cashflow wird halt einfach die Realität der Kapitalflüsse wesentlich genauer und realistischer dargestellt, als es der reine Gewinnausweis ist, der halt durch viele Bilanzvorschriften und auch Gestaltungsmöglichkeiten beeinflusst worden ist. Deswegen bringt zum Beispiel, um das auch vielleicht gleich weiterzugehen, das Kurs-Cashflow-Verhältnis mitunter auch ein realistischeres Bild der Bewertung.
Okay. Wie wichtig ist denn dieses KCV in der Bewertung? Und man hat ja schon das KGV und das KUV. Wo reiht sich da das KCV ein?
Ja, also wichtig ist letzten Endes das KCV dann, wenn, ja, ich sag mal so, die eine gewisse Volatilität auch bei den Gewinnausweisen beziehungsweise Umsätzen vorhanden ist. Also wenn man sich zum Beispiel nicht so ganz im Klaren ist, ob jetzt die Firma zum Beispiel durch viele Sonderfaktoren halt ihren Gewinn entweder hochgesetzt hat oder künstlich runtergerechnet hat, da hilft dann letzten Endes das Kurs-Cashflow-Verhältnis weiter, um hier, wie gesagt, ein realistischeres Bild von der Finanzlage zu erhalten. Also, ja.
Okay, jetzt will man ja natürlich nicht bei jedem dieser Werte den Taschenrechner selbst anlegen und es ist natürlich auch immer ein bisschen einfacher, wenn man das Ganze auch schon vorgerechnet bekommt. Ich hatte ja eingangs auf die internationale Dispositionsliste verwiesen. Da, wie gesagt, nochmal der Hinweis, die könnt ihr kostenlos bei uns anfordern, einfach eine E-Mail an uns schreiben oder über alle Kanäle, wo wir sonst so erreichbar sind, könnt ihr da auch einfach eine Nachricht schreiben mit eurer E-Mail-Adresse und dann schicken wir euch die gerne, wie gesagt, kostenlos zu. Gibt es denn aber auch noch andere Wege, die zu bekommen?
Naja, also Gott sei Dank haben inzwischen relativ viele Internetplattformen, also große Börsenplattformen, einen sehr umfangreichen Bestand an Fundamentaldaten und auch Kennzahlen, die sie halt den Nutzern zur Verfügung stellen. Wie gesagt, da gibt's, ich will jetzt hier keine einzelnen Namen nennen, aber wie gesagt, es ist eigentlich heutzutage Standard. Gerade wenn man bei Einzelwerten nachschauen will, ist das eigentlich ein gangbarer Weg, weil wenn es dann darum geht, etliche einzelne Werte miteinander zu vergleichen, da wird es dann meistens schon etwas teurer, weil da kommen dann meistens eher so die Spezialanbieter zum Tragen, für die man dann halt monatlich ein Abonnement abschließen muss. Ansonsten, wie du es ja schon gesagt hast, ne, die Dispositionsliste, über 1000 deutsche und internationale Werte, wo ihr halt in den Listen einfach mal durchgehen könnt, wie denn so die aktuellen Kennzahlen sind und das halt auf einen Blick vergleichen könnt. Aber ich denke mal, gerade zum Anfang, und gerade wenn man mal einen Einzelwert sich anschaut, dann sind natürlich diese Internetportale erstmal der beste Anlaufpunkt.
Okay, super. Dann ja, danke ich dir wieder für die heutige Einschätzung. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema oder zu anderen Themen, schreibt uns einfach per E-Mail, Twitter, Instagram, wo auch immer ihr möchtet. Ihr findet uns eigentlich auf jeder Plattform. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Ja, macht's gut. Tschüss.